Herzlich willkommen, lieber Jakob. Ich freue mich, dass du heute Gast bei Viva Talks bist und dass wir gemeinsam über zwei sehr spannende Themen sprechen. Einmal das Thema KI und als zweites das Thema Startup. Und da würde ich jetzt direkt an eine kurze Vorstellungsrunde an dich übergeben.
Yes, Lisa, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich bin Jakob, 21, studiere Data Science an der Uni Regensburg und bin aktuell AI Engineer bei Revel 8, Startup aus München. Und genau, war vor dreieinhalb Jahren selber hier bei VivaTex Praktikant und freue mich heute mit dir über Startup und KI zu quatschen.
VivaTalks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Schön, dass du da bist. Es ist sehr spannend, wie sich deine Karriere seit unserem weltbewegenden Praktikum entwickelt hat. Es ist aber auch cool, dass du, ich sag mal, in unsere Steuerkanzlei schnuppern konntest und jetzt eben aufbauend darauf deine eigenen Erfahrungen machst und mit uns heute eben drüber sprichst, wie sich diese beiden Bereiche so in deinem Leben entwickelt haben, wie dein Blick aufs große Ganze ist, was auch vielleicht unsere Zuhörer interessiert. Und ich würde gerne mit dem Themenbereich KI starten. Wenn du das in einem Satz erklären müsstest, was wird völlig überschätzt und was wird unterschätzt, wie würdest du das machen? Weil es ist ja doch immer noch ein Hype, wir hatten schon eine Folge dazu. Mich würde aber trotzdem ganz kurz deine Meinung dazu interessieren.
Also, das ist eine gute Frage und ich glaube, man kann das auch gar nicht pauschal so sagen. Also, was ich glaube, was überschätzt wird, oder fangen wir es vielleicht so an, vielleicht was unterschätzt wird, ist definitiv das Potenzial. Mhm. Ich glaube, was wir jetzt haben und was jetzt auch kam schon mit den KI-Agenten letztes Jahr, also der zu 25 das Jahr der KI-Agenten, zu 24 das Jahr der Chatbots, war, ich glaube, was wirklich unterschätzt wird, ist das Potenzial, was KI hat. Und nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne. Also KI ist ja unfassbar, also kann sich ja wahnsinnig schnell entwickeln. Und auch was wir jetzt gesehen haben über die letzten 3-4 Jahre, ChatGPT kam Oktober zu 22 raus, wie schnell das ging und wie schnell sich die Wissenschaft und die Forschung weiterentwickelt hat, das ist wirklich, ich glaube, das gab es noch nie in diesem rasanten Tempo. Und ich glaube, dass wir irgendwann tatsächlich dazu übergehen werden, dass KI mit das Nummer-1-Tool ist, um alles zu machen im Leben. Also es gibt so ein Startup aus Stockholm, das heißt Lovable. Und die bauen so eine Software, kennst du vielleicht? Mhm. Sagt ihr was? Genau. Die bauen Software quasi für Menschen, dass die Software bauen können. Mhm. Also deren Business Model ist ganz klar, du gibst quasi ganz normal wie bei ChatGPT eine Anfrage ein, bloß dass da nicht eine Antwort zurückkommt, sondern Lovable quasi die Software für dich eine neue Software baut. Also sagst zum Beispiel, ich hätte gern für ein Uni-Projekt, würde ich gern einen Marktplatz zum Beispiel bauen, wo Studenten Sachen verkaufen können. Und dann packst du das in einen Prompt, also in so eine Anfrage, und dann gibst du das Lovable und dann baut dir Lovable die Software dafür. Und das ist natürlich schon bahnbrechend. Das ist natürlich schon was, wo die Hürde für Menschen generell Software zu bauen einfach viel geringer wird. Und dann muss ich natürlich fragen, wenn das besser wird und besser wird und besser wird, was machen dann klassische Softwareunternehmen irgendwann? Weil wenn die Hürde, selber Software zu bauen, für einen Unternehmer, die Hürde für einen Unternehmer, selber Software zu bauen, immer kleiner wird, naja, irgendwann macht das halt dann einfach selber. Das heißt, wenn ich jetzt in der Anwaltskanzlei bin und sage, hey, wir haben hier ein Tool, das nutzen wir, und jetzt bräuchten wir noch so ein kleines Add-on, dann gehe ich nicht hin zu dem Provider und sage, hey, könnt ihr bitte dieses Feature bauen, sondern ich baue es mir einfach selber, weil ich es einfach selber bauen kann, weil die Hürde quasi, im Software zu bauen, so gering geworden ist. Und ich glaube, dass das wahnsinnig unterschätzt wird, wie schnell das gehen kann. Ich sage, das sind noch so 5, 8, 10 Jahre und dann wird generell das Bauen von Software immer einfacher und immer mehr zugänglich. Und das auch gerne da, würde ich gerne eine Meinung zu hören, natürlich auch im langfristigen Sinne, wo geht es dann hin? Naja, es geht irgendwann wieder dahin, zu den Wertstoffen zu gehen, zu dem, was Hand und Fuß hat. Also ich sage zum Beispiel nicht, hey, okay, ich baue eine Software für eine Anwaltskanzlei, sondern ich bin eine Anwaltskanzlei, die Software nutzt. Oder ich baue keine Plattform für Bauunternehmen, sondern ich bin das Bauunternehmen, was die Plattform selber nutzt. Mhm. weil quasi die anderen Bauunternehmen können sich ihre Software selber bauen. Die brauchen die Software nicht mehr. Also verstehst du so? Ich glaube, dass langfristig gesehen dieses Thema von ich baue Software, ich verkaufe Software, zumindest ist es mein Take, immer unrelevanter wird.
Glaubst du, dass das dann an Wert verliert, weil es jeder selber machen kann?
Ob es an Wert verliert, ist die Frage. Wahrscheinlich in einer gewissen Form, ja. Ich meine, man muss sagen, das ist natürlich, es gibt natürlich Edge-Cases und so weiter. Software ist nicht so leicht, dass sie jetzt einfach mal eben mit so einem Prompt gebaut werden kann, das ist klar. Und auch in der skalierbaren Variante ist noch was ganz anderes. Aber ich glaube halt für die breite Masse. Also es gibt sicher dann größere Firmen, die halt dann irgendwas wieder selber bauen oder einkaufen. Aber jetzt zum Beispiel sowas, für so eine Firma wie Vibertex. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwann sagen, hey, okay, bevor ich jetzt hier groß für mehrere 1.000 Euro pro Monat eine Software einkaufe, baue ich mir einfach selber. Stelle ich Mitarbeiter an, der das dann vielleicht macht oder der das Teilzeit macht oder so und dann baue ich die Software mir selber, anstatt sie einzukaufen.
Das ist ja schon spannend. Ich meine, wir sind ja da gebunden an unseren großen Anbieter Datev, der aktuell sich nicht so schnell bewegt, wie manche Kanzleien sich das wünschen. Da wäre es natürlich schon toll, wenn wir irgendwie mit einem Prompt irgendwie heute die Lösung entwickeln könnten, die wir brauchen. Richtig. Aber ich glaube, solange unsere Software noch nicht in der Cloud ist und halt so schwer zugänglich ist, auch mit unseren sensiblen Daten, die wir halt managen, dauert es bei uns jetzt konkret noch ein bisschen oder bei allen Jobs, die so sensible Daten verwalten.
Genau.
Aber ich hoffe oder wünsche mir auch, vor allem um das Thema Personalmangel abzufedern, das ja in der Steuerbranche vor allem herrscht, da musst du ja fast das so hinkriegen, dass irgendwelche Themen schneller laufen oder die Leute entlasten.
Richtig.
Und da glaube ich, dass KI schon ein Thema ist und werden wird, noch größer, wie es heute schon ist. Und ja, sehr spannend.
Ich glaube, ganz wichtig ist da auch zu sagen, dass man das nicht pauschalisieren kann, also nicht generalisieren kann. Ich glaube, das ist schon ein Thema, was sich entwickeln wird auch. Aber ich sage, die Zeit, bis es dann da, also es ist ja jetzt schon so, es ist ja jetzt schon so, dass ganz viele Leute sagen, hey, okay, ich habe jetzt neulich erst einen Fall auf LinkedIn gelesen, ich habe jetzt bei meinem Provider das Abonnement gekündigt, weil ich einfach gesagt habe, ich baue das selber. Und ich glaube schon, dass es natürlich jetzt in den nächsten Jahren, 5 bis 10 Jahren, wird es wahrscheinlich noch nicht so sein, auch wegen den sensiblen Daten, auch was ist mit Sicherheit, Datenschutz etc. Das sind ja alles Themen, die noch relevant sind, die auch relevant sein sollten und auch bleiben. Aber wenn man jetzt so sagt, in den nächsten 10, 15, 20 Jahre, also auf einer longer scale quasi, glaube ich, dass das ja schon ein relevantes Thema ist und das vor allem auch unterschätzt wird.
Gut, was würdest du Unternehmen wie jetzt Vibertex für einen Tipp geben? Wie sollen wir da rangehen? Ich meine, wir sind eh schon im Austausch mit unserem KI-Team, mit dir, aber so zusammengefasst jetzt in dieser Podcast-Folge, wie sollten Unternehmen sich aufstellen, um da ja sich gut etablieren zu können, auch in der neuen Welt?
Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, das hat die Leila ja auch schon in ihrem Podcast angesprochen, die Awareness. Ich glaube, das ist das Thema Nummer eins, dass quasi von jung bis alt, von Praktikant bis Geschäftsführer, jeder Zugang zu KI hat und vor allem auch sich bewusst ist, KI zu nutzen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil meiner Ansicht nach ist es die Aufgabe eines Arbeitgebers, die Arbeitnehmer so vorzubereiten auf die Arbeitswelt, dass wenn sie mal die Firma verlassen sollten, dass sie nicht abgehängt sind. Das heißt, wenn ich jetzt mit 23 Jahren in eure Firma komme und sage, hey, ich fange hier als Steuerassistentin an, zum Beispiel, als Steuerassistent an, und will dann quasi eintauchen ins Arbeitsleben, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich, wenn ich dann 3, 4 Jahre vorausgesetzt, ich sollte mal wieder gehen sollte, dass ich dann equipped bin, also quasi die Tools an der Hand habe, die ich brauche, um in der Arbeitswelt durchzustarten und auch gegen andere Leute anzukommen. Weil ich glaube, dass halt, wenn man sich jetzt nicht auf KI einlässt, wenn man sich jetzt nicht mit KI beschäftigt, dass man abgehängt wird. Ganz, ganz, ganz sicher sogar.
Sehr also, spannend.
Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, also dieser Awareness-Punkt. Und dann, was ich euch raten würde, natürlich ein verantwortungsbewusster Umgang. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, datenschutztechnisch zu gucken, hey, die Daten, die wir der KI geben, dass damit nicht die Modelle zum Beispiel gefüttert werden. Ihr habt ja sensible Daten, ihr habt enorm wichtige Daten, die für den Kunden relevant sind, aber auch für euch relevant sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Mitarbeiter dann nicht dann zum Beispiel einfach mal das Lohnsteuer-PDF oder sowas ChatGPT hochladen und sagen, fass mir das zusammen, sondern halt gucken, hey, okay, was sind sensible Daten, was darf ich der KI geben? Weil so, wenn es einmal drin ist, kommt es dann nicht mehr raus. Und ich glaube, das ist ein wichtiger und relevanter Punkt, durchaus beachten sollte.
Da sind wir dran mit unserem IT-Team. Ich glaube, dass das Thema Datenschutz bei uns schon präsent ist. Wir lassen uns jetzt dadurch nicht künstlich irgendwie bremsen, wie ja viele andere, die Angst haben davor. Aber wir testen es halt aus mit nicht sensiblen Daten, um halt rauszufinden, wie können wir das als Kanzlei nutzen. Ich glaube, wir sind da im Verhältnis zu anderen Steuerkanzleien schon ganz gut aufgestellt. Natürlich nicht so wie die Big Four, die jetzt da Milliarden Euros übrig haben, um eigene Softwarelösungen zu entwickeln. Aber das ist gar nicht so unser Ziel. Mich würde jetzt interessieren, um die Brücke zum Startup zu bauen, wie denn das in deiner Firma integriert wird. Ich meine, du bist jetzt AI-Engineer, du studierst es, du hast eh schon einen Zugang zu dem Thema, aber es wird ja bestimmt bei euch auch Mitarbeiter geben, die das noch nicht so gut können. Oder aus deiner Brille raus, wie würdest du das sehen? Wie wird das in Startups etabliert? Oder setzt man das voraus, dass das jemand kann?
Also es gibt tatsächlich jetzt in Jobbeschreibungen bei zum Beispiel Microsoft gibt es diesen Punkt, Erfahrung mit Low-Code-Tools wie Lovable.
Okay.
Also es gibt schon für manche Jobs das Requirement, dass man sagen muss, hey, du musst einmal dieses Prompt Engineering gemacht haben oder mit KI gearbeitet haben. Jetzt bei uns, bei Revel 8, wir sind generell ein sehr, sehr junges Team. Das heißt, jeder hat davor mit Sicherheit schon mal in irgendeiner Form mit KI gearbeitet. Aber natürlich werden einem auch die Tools bereitgestellt. Also ich arbeite zum Beispiel in der Firma sehr viel mit Claude Opus, also dem stärksten Model von Claude. Und das macht natürlich schon einen Unterschied. Also ob ich jetzt GPT die Free-Version nutze oder Claude Opus, macht schon mal einen riesen Unterschied. Und generell auch, wir haben so Tools wie zum Beispiel Make, diese Automatisierungssoftware, falls du die kennst. Wir Make Enterprise, das heißt, wir können jederzeit, jeder Mitarbeiter kann, wie er will, Workflows automatisieren, einfach ausprobieren. Und es gibt natürlich Mitarbeiter, und ich glaube, das ist auch normal, die nicht AI-first sind, einfach weil sie es schon so lange anders gelernt haben. Also ich glaube, vor allem in der Programmierbranche beziehungsweise in der Engineer-Richtung, glaube ich, gibt es Leute, die erstmal lieber auf den eigenen Code vertrauen, weil sie wissen, hey, okay, bevor ich die AI den Code schreiben lasse und den dann reviewen muss und dann quasi noch mehr Fehler finde, als dass ich, also dass es quasi ineffizient ist, als wenn ich einfach den Code selber schreibe, was auch ein valider Punkt ist, meiner Ansicht nach. Glaube ich, aber muss man trotzdem in der Zukunft gucken, dass man halt irgendwie einen Weg findet, mit der AI sich Code schreiben zu lassen, um halt auch einfach Zeit zu sparen. Weil ich glaube, auf einer langen Sicht ist es schon effizienter, Code zu schreiben, den du halt dann guidest, da sagst, hey, okay, bitte bau mir da und da eine Funktion, zum Beispiel im Programmierbereich, verbessere diese Funktion oder baue mir die Funktion und dann schaue ich mir einfach an, wie hat die AI die Funktion gebaut, anstatt hinzugehen und die Funktion selber zu schreiben. Ich glaube, das ist schon langfristig wichtig, aber ganz wichtig ist halt, das meine ich eben auch mit Awareness und auch der Transparenz und auch, dass eben Tools zur Verfügung gestellt werden. Wir können es halt machen. Wenn wir wollen, dann können wir AI nutzen, dann können wir AI im Alltag nutzen und halt einfach rumprobieren, uns ausprobieren und dadurch halt auch so ein bisschen uns daran gewöhnen.
Würdest du so auch deinen Job beschreiben bei deinem Startup jetzt? Ausprobieren, Fehler machen, Dinge rausfinden?
Glaube ich tatsächlich ja. Also ganz vieles ausprobieren. Also AI-Engineer finde ich klingt immer wahnsinnig buzzy und so. Aber was ich im Prinzip mache, ich gucke mir an, wie könnten wir unser Produkt verbessern,
ein
bestehendes Produkt, und wie könnten wir neue Angebote machen, also neue Features quasi hinzufügen zu unserem Produkt. Mhm. Und da habe ich jetzt in den letzten eineinhalb Monaten ein ganz interessantes Feature gebaut, wo ich ja gesagt habe, ich gucke mir an, was fehlt denn noch in unserem Angebot und was könnten die Kunden brauchen. Habe das dann quasi einmal mit KI gebaut, also habe gesagt, hey, ich würde gerne diesen und jenen Workflow bauen und dann quasi mit KI automatisiert und natürlich auch evaluieren lassen, etc. Und dann im Startup-Bereich sagt man dann MVP, also quasi so ein minimales Produkt. Mit dem bin ich dann an Kunden gegangen und habe gesagt, hey, okay, könnt ihr sowas brauchen? Mhm. Und wenn sie dann gesagt haben, ja, das klingt gut, habe ich das quasi weiterentwickelt und noch tiefer reingeguckt, auch wie können wir das Ganze bauen, dass es skalierbar ist. Also dass wir es nicht nur jetzt ein oder zwei Kunden nutzen, sondern 100, 200 oder auch dann bei den Kunden, die Mitarbeitern. Und genau, ich glaube, das ist so ganz klassisch. Mit AI halt zu brainstormen, mit AI Sachen auszuprobieren und dann mit Code quasi das Ganze selber zu komplementieren, um so einen sinnvollen Workflow zu bauen. Aber es ist ganz viel ausprobieren. Es ist ganz viel Tools nachgucken, Recherche machen, was ist denn der neueste Stand der Technik, wo geht es denn auch eventuell hin. Super spannend. Also macht mir auch super Spaß und glaube ich, ist auch an der vordersten Front der Technologie gerade.
Wie läuft denn das dann ab, wenn du jetzt quasi als AI-Ingenieur was dir überlegt hast, dass der Kunde brauchen kann? Wer evaluiert es dann? Ist das ein erfahrener AI-Ingenieur oder ist das der Gründer selber? Oder wie schnell werden auch Entscheidungen getroffen in einem Startup?
Das ist natürlich der große, große Vorteil. Die Hierarchie ist relativ gering. Das heißt, ich habe eine Idee und meistens kann ich am selben Tag die Idee noch umsetzen. Aha. Weil ich quasi einfach schnell nachfrage, hey, Tom, sei es mein Chef, wie findest du denn das? Was sagst du dazu? Und dann schaut er sich kurz an und sagt, hey, warum nicht? Probieren wir es einfach mal aus. Mhm. Das heißt, Entscheidungen werden relativ schnell getroffen. Mhm. Also wir haben Advisor, die sich quasi dann, also Product Advisor, ganz klassisch, mit denen ich quasi dann ja, so ein bisschen in Austausch gehen kann, fragen kann, hey, was hältst du denn davon? Wie würdest du das machen? Etc. Aber natürlich, am Ende entscheidet immer der Kunde. Der Kunde sagt, ist das Produkt gut? Ist das, was ihr gebaut habt, so, wie ich es mir vorstelle? Ist das zufriedenstellend? Brauchen wir das? Das heißt, ich glaube, der End-Evaluator, der End-Entscheider ist quasi dann der Kunde. Intern bei uns ist es meistens dann ich oder mein Chef oder halt so ein Advisor, den wir haben.
Was glaubst du, könnten Mittelständler von Startups lernen und andersrum?
Gute Frage. Sehr gute Frage. also ich glaube, ist die Frage, ob man das so leicht beantworten kann. Weil meistens ist ja ein Mittelstand auch irgendwo mal ein Startup gewesen, hat sich daraus entwickelt.
Ja.
Ich glaube, was bei Startups halt das Problem ist, aber das Problem lässt sich auch schwierig lösen, ist, dass alles, was man quasi macht, irgendwo durch Geld und Kunden getrieben ist.
Ja.
Das ist ja generell im Unternehmertum so, aber ich glaube, im Mittelstand hast du da einfach nochmal eine einfachere Basis. Logisch auch, weil du viel mehr Kapital hast, weil du sichere Kunden hast. Aber im Startup ist es ganz häufig so, du baust quasi nach dem Kunden und sagst, hey, okay, jetzt brauchen wir das. Eigentlich macht es für das Produkt Sinn, das zu bauen, aber der Kunde braucht das, deswegen machen wir jetzt das. Das heißt, das ist eher ein Unterschied. Ob das jetzt im Startup Sinn macht, das so zu implementieren, weiß ich nicht. Aber es ist so ein Unterschied, der ganz signifikant ist, dass man halt im Mittelstand natürlich auch Richtung Kunden baut, aber nochmal eine ganz andere Sicherheit hat, weil man sagen kann, okay, wenn wir jetzt den Kunden verlieren, dann wird nicht, wenn wir jetzt nicht, werden jetzt nicht pleite gehen oder zugrunde gehen. Und so. Das heißt, das wäre, glaube ich, was, wo Mittelständler so ein bisschen was das an Startups weitergeben können. Andersrum, also ich muss sagen, ich habe selber noch nie in einem Mittelstand gearbeitet. Ja. Ich habe mit Mittelständlern gearbeitet. Ich finde, manchmal ist es die Schnelligkeit. Also das ist auch das, was mich nicht reizt am Mittelstand oder bei größeren Unternehmen, ist, dass diese Dynamik, diese Schnelllebigkeit, die in einem Startup herrscht, im Mittelstand halt nicht vorhanden ist. Vielleicht auch nicht vorhanden sein kann. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so direkt übertragen kann, sagen kann, hey, ihr Mittelständler, werdet mal schneller sozusagen.
Ja.
Aber ich glaube, dass halt ganz viel dadurch passieren kann oder ganz viel zustande kommt, wenn man einfach dynamisch schnell agiert. Wenn man sagt, hey, also zum Beispiel bei uns, bei Rebel 8 ist es ganz klassisch, ich habe eine Idee, wie ich vorhin schon erklärt habe, ich gehe zu Tom und ich fange an damit. Und das ist natürlich schon echt richtig cool. Das ist natürlich ein Privileg, was du in dem Mittelstand wahrscheinlich nicht hast. Und ich glaube, wenn man ab und zu zumindest sagt, hey, innerhalb eines Teams oder so, guckt man, dass man möglichst schnell zu Entscheidungen kommt, möglichst schnell dynamisch Entscheidungen trifft. Ich glaube, das könnte manchmal ganz auffrischend sein.
Das teile ich absolut. Ich glaube, da sind jetzt wir mit Vivatex noch ein kleiner Mittelständler mit 60 Leuten. Wir haben jetzt auch ein bunt gemischtes Team mit vielen jungen Leuten, aber auch viel erfahrenen Leuten, die das Wissen weitergeben können. Und ich merke manchmal schon, dass ich Dinge bewusst verzögere, damit die Leute nicht überfordert sind, weil ich auch nicht jeden Tag irgendwas Neues etablieren kann, weil das Thema Change Management halt auch nicht zu unterschätzen ist und die konstante Weiterarbeit der bestehenden Fälle. Andererseits habe ich schon die Möglichkeit, da zu sagen, hey, mach das mal, teste das mal aus mit einer Testgruppe. Aber sobald du irgendwie da, ich sag mal, wahrscheinlich mehr als 100 Leute hast, musst echt gucken, weil du hast halt auch eine Verantwortung. Richtig. Und wenn du halt einen Prozess einführst, der Mist ist, kostet es halt richtig Geld. Und ich glaube, wenn du ein bisschen kleiner bist, kannst du das halt eher noch verkraften, dass mal was in die Hose geht oder irgendwie 10 Leute was einen Tag lang falsch machen, wie wenn jetzt 100 Leute das eben...
Richtig, das glaube ich auch. Und deswegen sage ich auch, ich weiß nicht, ob man das so einfach weitergeben kann, weil ich war selber durch den Mittelstand und ich schätze, mein Mittelstand gibt es einfach Strukturen und Prozesse, die überprüft werden müssen und das ist nicht so leicht zu sagen, hey, okay, wir schieben es jetzt einfach schnell mal an. Aber ich finde, man kann es zumindest probieren oder sagen, hey, wir gehen jetzt an das Ganze so ran, dass wir das möglichst schnell oder halt probieren, die Prozesse so zu optimieren, dass es halt ein bisschen schneller geht.
Ja.
Weil das macht es ja auch spannender. Das macht es ja auch spannender für den Mitarbeiter, wenn er sagt, hey, ich habe eine Idee und jetzt muss ich nicht 6 Wochen warten, bis es dann durchgereicht wurde nach ganz oben und dann bestätigt wurde, sondern ich kann direkt anfangen oder ich kann nächste Woche anfangen oder in 2 Wochen oder so. Also das glaube ich, ist ein Punkt, der zumindest bei Startups mich total anspricht.
Kennst du ein Startup, das von 0 auf X gewachsen ist und richtig erfolgreich und jetzt, ich sag mal, als Mittelständler gelten würde? Fällt dir da eins ein?
Gute Frage. Als Mittelständler wahrscheinlich nicht. Es gibt schon größere Startups, jetzt aus Europa. Mhm. Vielleicht Celonis.
Mhm. Was machen die?
Machen so Process Mining, ganz klassisch. Mittelstand, wie definierst du Mittelstand? Celonis ist relativ erfolgreich. Ich glaube, die haben über 3000 Mitarbeiter, wenn nicht sogar mehr.
Ja, dann würde ich die schon dazu zählen.
Genau, aber so klassisch Mittelstand. Wo ich es jetzt mitbekommen habe, selber nicht. Aber ich sehe halt, wie rasant Firmen wachsen. Und ich glaube auch ein Punkt des KI-Zeitalters, dass man so einen Umsatz gar nicht mehr mit Mitarbeitern rechnen kann. Also ich glaube, du kannst nicht sagen, okay, eine Firma hat so und so viel Umsatz und deswegen zählt sie jetzt zum Beispiel automatisch zum Mittelstand, sondern das ist eher halt, ich habe gerade schon meines, die Mitarbeiter. Lovable hat, dieses schwedische KI-Startup hat, ich glaube, über 250 Millionen jährlich wieder reinkommenden Umsatz. Mhm. Und die gibt es seit 15 Monaten und ich glaube, die sind ein Team von 150 Leuten.
Das ist insane. Das
ist der Wahnsinn.
Aber das merke ich ja auch. Ich meine, wir haben ja auch mit E-Commerce-Unternehmen zu tun, die Dinge verschicken oder verschicken lassen. Und das sind meistens irgendwie so 5 Hanseln, die x Millionen Umsatz zu 5 machen, weil halt einfach der Multiplikator so krass ist. Und das, das verändert sich, glaube ich, tatsächlich durch diese ganze Automatisierung und Co.
Richtig, du brauchst viel weniger Mitarbeiter, um viel zu erreichen. Es gibt auch den ganz bekannten Fall von dem Base44-Gründer, ist was ähnliches wie Lovable, also aber halt für mehr noch für Webseiten, weniger für Produkte. Du sagst einfach, hey, ich hätte gern das und das, gibst es ein und dann, also zum Beispiel die und die Webseite und dann baut dir Base44 quasi die Webseite. Und der hat das in 6 Monaten gebaut und dann an Wix verkauft. Also Wix ist auch so ein Webseiten-Toolkit-Provider. Hat das an Wix verkauft, ich glaube, für 80 Millionen und der war alleine. Oder hat dann irgendwie noch 3-4 Engineers eingestellt oder sowas. Aber das ist einfach, sowas einfach möglich. Weißt du? Und das finde ich auch, vielleicht da auch ganz kurz noch deine Meinung, super, super spannend. Weil ich zum Beispiel glaube, dass auf der langfristigen Sicht gesehen, werden sich die großen Player durchsetzen, was die KI angeht. Also wir haben ja jetzt halt so einen wahnsinnigen Boost. Es gab 2025 noch nie so viel, oder seit, glaube ich, 4 Jahren oder sowas, wieder ein Anstieg an Neuanmeldungen von Startups, von Gründungen in Deutschland. Hat natürlich auch mit KI zu tun. Und ich glaube, es gibt so viele KI-Startups, die halt irgend so ein kleines Problem lösen, das aber niemals eine große Firma werden kann. Machen wir mal ein Beispiel. Es gibt das bekannte Tool für so Kundenmanagement, das heißt Salesforce, das du vielleicht kennst, genau. Und sagen wir mal, wir haben noch Microsoft Outlook Calendar. Und dann hat Salesforce, bietet noch nicht, sagen wir einfach rein fiktiv, die Integration von Microsoft Outlook in Salesforce an. Also, dass du über Salesforce quasi Termine buchen kannst im Microsoft Outlook Calendar. Und dann gibt es ein Startup, das erkennt das Problem, setzt sich hin, baut eine Lösung, verkauft das, macht Umsatz damit. Dann kommt einen Monat später raus, hey, Salesforce hat da intern die ganze Zeit dran gearbeitet, haben jetzt eine native Integration. Das Produkt ist redundant. Und deswegen sage ich, also da gerne deine Meinung, was glaubst du, ist da der langfristige Weg? Werden sich die großen Player durchsetzen? Was denkst du?
Ich glaube, das zu beantworten, ja. Man muss aber da, finde ich, auch mal auf die Startups blicken. Was ist denn das Ziel von einem Startup? Also aus meiner Brille, als nicht-Startup-erfahrene Person, ist es ja so, du hast eine Idee, du entwickelst die Idee maximal gut und das Endziel ist ja, Geld einzusammeln durch so Seed-Finanzierungsrunden und dann irgendwann den Laden zu verkaufen an den größeren Player.
Richtig.
Das heißt, deine These, die Größeren werden sich durchsetzen, fördert ja insofern den Startup-Gedanken, weil halt die Startups kleine Ideen an größere Player verkaufen, die das halt alles miteinander irgendwie zusammenfassen und dann vermutlich so ganzheitliche Lösungen bauen, wie jetzt Salesforce, die natürlich eine All-in-One-Lösung anbieten für diesen Problembereich.
Ja.
Und wenn jetzt ein Startup diese Idee mit Outlook-Anbindung zum Beispiel entwickelt hätte und Salesforce das nicht eh schon gemacht hätte, hätte ich mir auch vorstellen können, dass die das vielleicht kaufen.
Ja, ja. Genau, das ist eben die Frage. Also da gibt es, glaube ich, auch zwei Ansätze. Entweder sagst du halt, du baust ein Startup und willst das möglichst erfolgreich machen und natürlich dann irgendwo verkaufen, aber es gibt auch ganz viele, die einfach sagen, hey, sie sind Entrepreneur by heart, sagt man so schön, also man quasi das sein kleines Baby aufziehen und quasi halt möglichst lang mittragen, das kennst du ja sicher auch. Und dann gibt es eben halt so wie diesen Base44-Gründer, die halt sagen, sie bauen jetzt was möglichst schnell und verkaufen es dann. Und ich glaube halt, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, diese Sparte oder dieser Anteil an Startups, die was schnell bauen und dann verkaufen wollen, wird, glaube ich, jetzt immer größer. Aber die wirklich von Grund auf anfangen, was hochzuziehen, was auch längerfristig bleibt und nicht verkauft wird oder nicht aufgekauft wird oder pleite geht, ich glaube, die werden gar nicht so viele sein.
Glaube ich auch. Ich glaube vor allem auch in der Startup-Bubble, weil Startups unterstelle ich jetzt auch einfach, dass sie ja neue Ideen haben. Was es eher gibt jetzt, wenn ich an die Steuer-Bubble denke, in der wir ja unterwegs sind, da gibt es schon viele, die ein Schild raushängen und, ich sag mal, von null anfangen und ihr Einzelunternehmen hochziehen. Aber das ist ja was ganz anderes, weil sie ja auf ein bestehendes System aufsetzen.
Richtig.
Aber dass wirklich eine neue Idee langfristig dann Früchte trägt ohne Verkauf, kann ich mir schwieriger vorstellen, vor allem, weil es halt auch so schnell ist.
Genau.
Wie du sagst, da kann halt deine Idee morgen für die Tonne sein, richtig, nur weil du es nicht richtig getimt hast, das Ding zu verkaufen.
Und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied, oder? Also bei Steuerberatern, das wird es immer bleiben, immer geben. Das heißt, dieses Problem wird immer bleiben. Das heißt, du kannst das eigentlich immer anfangen. Frage ist halt so ein bisschen, wie gut bist du?
Das und ich meine, der Markt konsolidiert sich schon auch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass die Investoren ja auch jetzt in der Steuerberatung irgendwie wildern, in Anführungszeichen.
Echt?
Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das auch jetzt, wenn ich 10 Jahre vorspul, konsolidieren wird, weil ja viele alte Berufskollegen, die jetzt über 50 sind, auch irgendwann ja aufhören wollen oder sich auch dieses ganze KI-Zeug, das ja jetzt auch in der Dativ-Bubble kommt, nicht mehr antun wollen.
Mhm.
Und die müssen ja irgendwo hin. Also entweder sperren sie zu, ohne dass sie was dafür bekommen, oder sie verkaufen halt an irgendjemanden, der nur ein paar Euros dafür zahlt. Und da wird sich der Markt ja schon konsolidieren. Ob jetzt das Einheiten sind wie wir in unserer Größe, die Einheiten aufnehmen, oder ob das größere Einheiten sind, ist alles möglich. Also es ist schon auch jetzt in der Steuerbubble ein spannender Markt, der irgendwie so umrührt und so ein bisschen Startup-Vibes auch uns gibt, weil viel Unternehmenstransaktionen stattfinden. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja.
Vielleicht magst du noch ganz kurz erzählen, wie denn so ein Startup-Weg natürlich verläuft. Weil wir hatten es jetzt vorher kurz in einem Nebensatz angerissen. Es gibt einen Gründer, Jakob Tietz, der irgendwie eine Idee hat. Wie geht es los? Was machst du für eine Rechtsform? Wie kommst du zu Geld? Welche Leute stellst du an? Und wann ist so dein Point, wo du sagst, ja, jetzt wäre ein Verkauf sinnvoll?
Also ich glaube, das ist unfassbar schwierig zu beantworten.
Ja, mich würde nur deine persönliche Meinung interessieren.
Also ich glaube, da gibt's wahnsinnig viele Wege. Ich denke, es beginnt alles immer mit einer Idee. Oder sagen wir, im Optimalfall beginnt es mit einer Idee. Man erkennt irgendein Problem und sieht eine Lösung dafür und sieht den Markt, den man verkaufen kann.
Mhm.
Und dann geht es halt darum, was für Mitgründer hast du. Ich glaube, vor allem in der KI-Szene, in der Technologiebranche, macht Sinn, immer mindestens zwei zu sein.
Mhm.
Also ein CTO meistens und eine CEO, also jemand, der sich ums Technische kümmert, jemand, der sich ums Verkaufen kümmert, ums Business kümmert quasi. Manchmal gibt es dann noch einen CPO, also jemand, der sich ums Produkt kümmert.
Mhm.
Aber CEO, CTO ist eigentlich relativ klassisch. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was für ein Geschäftsmodell hast du. Also ist das Geschäftsmodell so, dass du dein Produkt bauen kannst und sobald du Umsatz hast, das Produkt selber finanzieren kannst und trotzdem noch Wachstum dazu bekommst, dann kannst du ganz klassisch bootstrappen. Sagt dir der Begriff was?
Nee.
Im Prinzip heißt es, ohne Investorengeld dein Produkt aufzubauen. Also okay, du baust ein Produkt, verkaufst es, machst Umsatz und nutzt diesen, ja, Umsatz quasi, um wieder weiter zu wachsen. Mhm. Da ist natürlich der Vorteil, du hast keinen Investorendruck. Du hast meistens alle Anteile an der Firma. Das heißt, kannst alle Entscheidungen selber treffen. Aber heißt natürlich auch, du musst immer aufs Geld achten. Du bist immer daran gebunden, wie viel Umsatz haben wir, kommt Umsatz rein. Und das hat natürlich auch Nachteile, weil du dann zum Beispiel einen gewissen Angestellten nicht hiren kannst, mhm, weil der eben nicht im Budget ist. Mhm. Und vor allem auch das Wachstum ist halt meistens schwierig, das Ganze, also exponentiell hinzubekommen. Mhm. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du dann Investorengeld bekommst. Wie ich da rangehen würde an Investorengeld, ich glaube, das ist einfach ganz früh schon Netzwerk und, mhm, Kontakte knüpfen. Also von Anfang an auf Events gehen, mit Leuten reden, in Kontakt kommen, um halt dann längerfristig auch so eine Vertrauensbasis aufzubauen, auch zwischen Investor und Gründer, nicht nur zwischen Gründer und Investor. Weil natürlich der Vorteil von Investoren soll nicht nur Geld sein, sondern soll im Optimalfall auch Netzwerk sein. Also dass sie halt dich an andere Leute weiterempfehlen können, zum Beispiel bezüglich Hiring, also Leute rekrutieren, aber auch bezüglich Kunden. Mhm. Also ich glaube, das ist schon relevant. Genau, und dann wäre es ganz klassisch, dass du halt sagst, okay, du fängst an, dein MVP zu bauen in deinem Gründerteam, also quasi ein Produkt, was so das Minimalste quasi beschreibt von dem, was es später sein soll, und dann damit zu Kunden zu gehen und zu sagen, hey, bevor du noch eine Finanzierungsrunde machst, normalerweise, hey, ist das dann relevant für euch? Braucht ihr das? Weil du guckst dir im Vorhinein Märkte an und du sagst, naja, klar, das macht ja voll Sinn. Und dann bist du beim Kunden und merkst, hey, der eigentliche Schmerz, der eigentliche Pain, den der Kunde hat, ist das gar nicht, was wir lösen, sondern was ganz anderes.
Ja.
Und da gibt es dann einen schönen Begriff Pivoten, to pivot, also quasi im Startup-Bereich. Sagst, hey, okay, wir haben uns jetzt 3 Monate auf ein Problem fokussiert, aber das braucht eigentlich gar niemand. Okay, wir pivoten in eine andere Richtung. Um quasi zu sagen, okay, jetzt bauen wir was Neues. Mhm. Ganz klassisch und auch ganz normal, und das auch. Je länger man baut, desto öfter kommt es auch vor. Beziehungsweise dann später nicht mehr, aber am Anfang ganz, ganz viel. Es kommt auch noch vor, dass du 25, 30 Leute bist und sagst, hey, warte mal, also wir machen schon ganz guten Umsatz, aber das Problem ist eigentlich viel größer. Lass uns mal das Produkt in die Richtung shiften, mhm, um quasi dieses Problem zu lösen. Das heißt, so ganz klassisch am Anfang machst du den Product-Market-Fit. Also ich habe ein Produkt und ich habe einen Markt. Wie passen die beiden zusammen? Schaust du ein bisschen, dass du da justest. Und ich glaube, wenn du so. Das ist auch eine Phase, das dauert auch, Product Market Fit finden, dauert meistens, ja, tatsächlich 1-2 Jahre oder kann 1-2 Jahre dauern. Aber wenn du dann, sag mal, du hast ein paar Kunden, wo du sagst, hey, die könnten oder die wollen zahlen, die haben Interesse, die haben das Bedürfnis für dieses Produkt, dann ja, kannst du zu Investoren gehen und sagen, schaut euch an, wir haben dieses Gründerteam, wir haben dieses Problem, wir haben diese Kunden. Wie viel wollt ihr uns geben? Mhm. Und dann fängst du halt an, mit dem Geld, was du hast, die Firma aufzubauen. Leute zu recruiten, mehr zu verkaufen, das Produkt besser zu machen. Und dann, glaube ich, gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie du die zum Erfolg führen können. Manche brauchen nur eine Seed-Runde, also fängst du meistens an mit einer Pre-Seed-Runde oder einer Angel-Round, je nachdem. Also Angel-Round heißt quasi so Angel-Investoren, so einzelne Investoren. Oder halt dann eine Pre-Seed-Runde mit im großen VC, also Venture Capital Fund. Und dann reicht das schon. Manche brauchen noch eine Seed-Runde, manche wollen dann auch eine Series A, Series B, das geht dann immer weiter. Genau, aber je mehr Geld du natürlich einsammelst, desto weniger hast du dann auch von der Firma als Gründer. Mhm. Das ist natürlich klar. Und ja, weil du jetzt die Rechtsform angesprochen hast, wie ich das Ganze gründen würde. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, es gibt jetzt diese Initiative von der EU, von der Ursula von der Leyen, vor, ich glaube, 3 Wochen oder sowas, oder nee, bei Davos war es, beim, mhm, Weltwirtschaftsforum Ende Januar, wurde das angekündigt. Und zwar die Initiative EU Inc. Hast du das, sagt dir das was?
Ja, gehört.
Genau, also quasi eine Rechtsform, die sogenannte Initiative 28, also die 28. Rechtsform in der EU. Mhm. Und zwar eine Rechtsform, die über alle oder innerhalb aller EU-Grenzen gilt. Also ein bisschen wie in Amerika gibt es ja auch die Incorporation, und die gilt ja in ganz Amerika.
Ja.
Und das Problem, was ganz viele Startups hatten, Sie haben gesagt, hey, wir haben ein super Produkt, wir haben einen super Markt und jetzt können wir aber nur in unserem eigenen Land Finanzierungsrunden einsammeln. Oder es ist ganz schwierig, andere Märkte zu gehen wegen Steuerproblemen etc. Ja. Und diese EU-Inc., diese Rechtsform erlaubt es jetzt quasi innerhalb aller EU-Grenzen, dein Produkt zu verkaufen, Finanzierungsrunden einzusammeln und macht den ganzen Zugang einfach leichter zu Geld, zu Kunden. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht das erste Mal eine Initiative,
ja,
aber es ist schon mal ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung, meiner Ansicht nach. Und ich glaube, langfristig würde ich dann wahrscheinlich mit so einer EU-Inc. gründen.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich meine, wir haben auch schon Startups begleitet, jetzt aus steuerlicher Sicht. Da ist natürlich das Wort Holdingstruktur immer ein Klassiker, weil eben der Exit halt im Raum steht und weil man mit einer GmbH als operative Gesellschaft viel leichter Finanzierungsrunden, Kapitalerhöhungen machen kann.
Ja.
Aber wenn es da eine Rechtsform gibt, die das halt noch leichter macht, die ich jetzt steuerlich noch nicht analysiert habe, Stand heute, dann noch besser. Also ich glaube, dass ich da viel tun kann, das halt Startups noch mehr fördert, wie jetzt eh schon, dass vielleicht noch mehr junge Leute sich trauen, ihre Ideen auszuprobieren. Und das ist, finde ich, eine gute Initiative, die wir auf jeden Fall beobachten sollten.
Ja, ja, ja. Bin auch echt richtig gespannt. Es gab auch einen riesen Aufruhr auf LinkedIn und sehr viel positiven Beistand aus der Startup-Community, weil es eben das Ganze viel leichter macht. Und was ich auch so cool finde, weil es halt so ein bisschen endlich mal so ein Ausrufezeichen gegenüber Amerika setzt. Also wir als Europäer, wir haben jetzt so eine Rechtsform, die es eben leichter macht. Und dann gehen eben auch nicht die Gründer, was ja ein großes Problem ist, gehen dann nicht nach Amerika, weil sie sagen, hey, da ist alles viel leichter, sondern sie bleiben halt in Europa. Und das brauchen wir, glaube ich, vor allem in den volatilen Zeiten der Amerika. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in Europa so einen zentralen Anlaufpunkt haben für Gründer.
Sehe ich genauso, Jakob. Wir beenden unsere Folge wie immer mit einer Schätzfrage. Heute habe ich mitgebracht, wie viele Startups schaffen es in Deutschland über die 5-Jahres-Marke? Schätz mal.
Das heißt, dass sie quasi über 5 Jahre existieren und profitabel und.
Genau, also ich denke, dass viele halt einfach merken, dass die Idee doch nicht fruchtet und das vermutlich innerhalb der ersten 5 Jahre, was würdest du sagen, prozentual kommt da drüber?
Ganz wenig, glaube ich. Also 5 Jahre Startup. Das heißt ja schon, dass du eigentlich relativ bekannt sein musst. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie viel Startups es generell gibt. Ich würde sagen, wahrscheinlich zwischen 0,5 und 1%. Oder vielleicht ist es noch zu optimistisch. Ich sage 0,5%.
Oh, das ist echt wenig. Also ich muss gestehen, nachdem unser Thema heute auch KI war, ich habe es einfach mal in ChatGPT eingegeben.
Ja.
KI spuckt mir aus, dass es nur 35-45% sind, aber das wären ja schon sehr viel.
35-45%. Mhm. Aber ist die Frage natürlich, okay, also ich denke wahrscheinlich auch so in die Startup-Richtung, so die haben dann relativ viel Umsatz und sind bekannt etc. Vielleicht gibt es auch ganz viele Hidden Champions, die ohne Finanzierungsrunde und ohne viel Publicity das Ganze im Hintergrund machen.
Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Genau, aber ich, also aus diesen ganzen Unternehmerkreisen, Unternehmergesprächen heißt es immer, Startup gründen ist nichts Leichtes, Unternehmertum generell ist nichts Leichtes und dass ganz viele auch das Ganze eben nicht schaffen.
Mhm.
Aber das ist ja eine relativ optimistische Statistik, würde ich mal sagen.
Motivation an alle, die noch dran denken, eins zu gründen. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Cool, vielen Dank.
Wir hören uns nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge.
Ich habe mich gefreut, Lisa.
Vielen Dank. Dito, ciao.
Ciao.